Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.
Jeder Sozialdemokrat in Deutschland, der sehnt sich ja eigentlich nach diesen Ergebnissen, die er hat. Antonio Costa, linker Premierminister in Portugal. Portugal hat er aus der Pleite gebracht oder vor der Pleite bewahrt. Jetzt boomt sogar die Wirtschaft dort. Und seine Wiederwahl am Sonntag, die scheint fast sicher. Portugal wählt neues Parlament und er bzw. seine Partei ist mit 37% momentan angezählt oder ausgezählt. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Die Prognose, was kann er, was andere nicht können, das wollen wir jetzt besprechen mit unserem Korrespondenten dort, mit Oliver Neuroth. Grüß dich, Oliver.
Hallo, Thilo.
Es scheint so ein bisschen so zu sein, als ob Portugal sehr groß in der Popularität bei vielen steht. Viele schwärmen von diesem Land. Vor einigen Jahren ging es aber Portugal noch richtig mies, ne?
Absolut. Jetzt ist auch nicht alles super im Land, aber immerhin, der Staat hat seine Finanzen wieder besser im Griff als noch in der Krise. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Aber wenn wir schauen, wenn neue Jobs entstehen, dann sind das oft schlecht bezahlte, oft stark befristete. Gerade junge Leute müssen erstmal ewig lang unbezahlte Praktika machen, bekommen dann vielleicht einen Zeitvertrag über 6 Monate und hangeln sich irgendwie durch. Die Wirtschaft hier in Portugal ist auch sehr abhängig davon, wie es anderen Ländern geht. Hier gibt es viele Zuliefererfirmen, zum Beispiel für die Autoindustrie. Das heißt, wenn die Nachfrage nach Autos gut ist, dann haben auch die portugiesischen Firmen gut zu tun. Wenn nicht, dann eben nicht. Man kann also sagen, in Portugal läuft es gerade so einigermaßen, weil die Wirtschaft weltweit noch ganz gut dasteht.
Jetzt wird aber Antonio Costa immer wieder genannt für denjenigen, der das Land so aus der Krise holt oder zumindest auf einen relativ soliden Sockel stellt. Was ist sein Rezept?
Naja, Costa musste sich erstmal an die strengen Auflagen der internationalen Geldgeber halten. Die hatten Portugal ja in der Krise mit Milliardenkrediten gerettet vor dem Zusammenbruch und im Gegenzug gesagt, ihr müsst kräftig sparen. Das musste auch Costa, wie die konservative Vorgängerregierung auch, aber er hat den Portugiesen ja ein paar kleine Geschenke gemacht, zum Beispiel Feiertage wieder eingeführt, die wegen der Krise abgeschafft worden waren, oder Bus- und Bahnfahren billiger gemacht. Allerdings waren das Sachen, die seine Regierungspartner von ihm verlangt hatten. Linkere Parteien, kommunistische Parteien, die haben gesagt, wenn du den Portugiesen nicht das gibst, was sie immerhin vor der Krise hatten, wenn der Status nicht wiederhergestellt wird, dann lassen wir dich fallen. Also musste Costa auf diese Forderung eingehen und ein paar Geschenke machen an die Portugiesen.
Drei kleinere, radikalere Linksparteien sind es eben zusammen mit seiner sozialistischen Partei, die diese Minderheitsregierung ausmachen. Die Portugiesen haben es mal Klapperkiste genannt. Wie hat das gehalten?
Naja, die kleinen Parteien, die Radikalen, haben Costa ganz schön vor sich hergetrieben und immer wieder haben Analysten auch gesagt, das geht nicht lange gut. Diese Regierung wird bald zerbrechen. Und tatsächlich gab es auch im Frühjahr dieses Jahres so einen Punkt, da wäre es beinahe so gekommen. Da haben die radikal-linken Parteien gefordert, dass die Lehrergehälter steigen und die Lehrer das Geld ausgezahlt bekommen, das ihnen in der Krise einbehalten, gekürzt wurde, rückwirkend. Und da hat Costa gesagt, okay, das geht nicht, die Regierung ist hiermit am Ende. Schließlich haben sie sich doch geeinigt, doch zusammengerauft. Also diese Linkskonstruktion hier in Portugal, die war schon wackelig. Dass es schließlich doch 4 Jahre gehalten hat, war auch irgendwie ein bisschen Glück dann.
Und was ist mit der Opposition? Wie will die den Wahlsieg von Costa am Sonntag verhindern?
Das wird sehr schwierig für die Opposition. Und interessanterweise haben die konservativen Parteien im Wahlkampf auch gar keine großen Themen gesetzt, die der linken Regierung hätten schaden können. So ein bisschen wirkt es vielleicht, als hätte die Opposition schon mit sich ausgemacht, dass sie gegen die Erfolge von Costa und seine Regierung gar nicht ankommt. Ich habe vor ein paar Tagen in Porto den Spitzenkandidaten der PSD getroffen. Das ist die zweiterfolgreichste Partei in Umfragen, eine konservative Partei. Und der hat gesagt, naja, neue Umfragen sehen uns ja bei 30%. Sogar noch ein bisschen drüber. Costa und seine Partei bei 37, 38. Bis Sonntag ist ja noch ein bisschen Zeit. Also Rui Rio, der Kandidat der Konservativen, der hat noch so ein Fünkchen Hoffnung, dass er Costa überholen oder zumindest gleichziehen könnte mit ihm. Glaube ich aber nicht wirklich dran.
Das ist ja sehr besonders in Portugal. In fast allen europäischen Mitgliedstaaten, da sorgen immer rechtspopulistische Parteien für Schlagzeilen. Kriegt man das aus Portugal nicht mit oder gibt es die einfach nicht in Portugal?
Tatsächlich gibt es sie nicht oder die sind so winzig klein, dass sie einfach keinen Erfolg haben. Und das hat verschiedene Gründe. Erstmal läuft es ja gerade recht gut im Land. Die Menschen haben das Gefühl, das Schlimmste der Krise hinter sich gelassen zu haben, dass es bergauf geht. Warum dann also rechtspopulistische Parteien wählen? Dazu kommt noch, dass Portugal ja noch gar nicht so lange eine Demokratie ist, seit Mitte der 70er Jahre. Davor war das Land eine Rechtsdiktatur und das haben noch viele Leute im Kopf und wollen so etwas nie wieder erleben. Auch deshalb wählen sie keine Parteien, die weit rechts außen stehen. Und noch ein Punkt, der ist nicht ganz unwichtig. In Portugal gab es nicht das, was es 2015 in Deutschland gab. Also, dass viele tausend Flüchtlinge, Menschen aus völlig anderen Kulturkreisen, Muslime ins Land kommen. Also wurde ja Portugal nicht auf die Probe gestellt, ob die Portugiesen wirklich in einem solchen Moment so tolerant wären, wie sie vielleicht wirken. Möglicherweise würden sie auch sowas wie die AfD wählen, wenn sie solche Rahmenbedingungen erlebt hätten wie damals in Deutschland.
Viele Leute zwischen 20 bis 30 haben in der Krise das Land verlassen. Wie konnte Portugal das ändern?
Also erstmal gehen immer noch viele ins Ausland. Das ist wirklich so. Zum einen sind das Akademiker, aber zum Beispiel auch Krankenpfleger. Viele davon gehen nach England. Der Grund ist dann aber eher, dass die Leute da mehr verdienen als in Portugal. Die Gehälter in Deutschland, in Großbritannien eben auch, sind deutlich höher. Es gäbe auch hier Jobs im eigenen Land, also mehr als in Krisenzeiten, aber eben schlecht bezahlte. Und klar ist, so viele wie damals in der Krise gehen jetzt auch nicht mehr. Das hat auch so ein bisschen so einen psychologischen Grund nach dem Motto, unserem Land, meinem Heimatland geht es wieder besser, dann will ich auch hier bleiben bei der Familie, bei den Freunden.
Ist denn schon zu beobachten, ob die gegangen sind, wieder zurückkommen?
Also da hat die Regierung so eine Art Rückhol- oder Rückkommaprogramm gestartet tatsächlich. Das läuft so allmählich an. Und es sieht zum Beispiel vor, dass die Leute, die wiederkommen, Steuervergünstigungen hier haben. Also vor allem Akademiker. Ne, der Brain Drain ist ja mal so ein Stichwort gewesen. Leute, die ja das Wissen so aus dem Land rausgetragen haben. Wenn die zurückkommen, müssen sie weniger Steuern zahlen. Der Rückumzug wird teilweise unterstützt mit Geld. Doch allzu viele nutzen das noch nicht, heißt es. Das wird wohl daran tatsächlich auch liegen, dass die Gehälter im Ausland höher sind. Das motiviert natürlich auch dort zu bleiben. Also das Ganze läuft erst langsam an, dieses Programm.
Auf was setzt man denn da wirtschaftlich? Denn es ist ja schon zu beobachten, dass viele Sachen, sagen wir mal, Schuhe, Klamotten aus Portugal kommen. Oder ist die Nummer eins immer noch der Tourismus?
Ja, das mit den Schuhen und Klamotten ist eine ganz interessante Sache. Das ist nicht eine Industrie, die schon ewig hier in Portugal existiert. Die war mal sehr, sehr groß. Dann hat man hier so auf Billigware gesetzt. Damit ist man einigermaßen gescheitert durch die Konkurrenz aus China. Und in den letzten Jahren hat sich das wieder so ein bisschen berappelt. Und endlich hat man hier eigene Marken herausgebracht, eigene Schuhe, eigene Kleidungsmarken. Früher haben die Nähereien in Portugal oft für andere Labels geschneidert, machen sie auch heute noch, aber jetzt positionieren sie sich so ein bisschen selbst auf dem Markt. Also die Kleidungsindustrie ist nicht wirklich gewachsen in Portugal, aber sie vermarktet sich vielleicht ein Stück weit besser. Natürlich ist sonst der Tourismus schon der Zweig, in dem es die meisten Arbeitsplätze gibt hier im Land. Das Land lebt vom Tourismus und viele sagen auch, ist eine schwierige Sache, kann nicht ewig so weitergehen. Portugal braucht mehr Industrie. Das darf nicht vernachlässigt werden und man darf sich nicht so abhängig machen vom Tourismus. Also da ist noch so ein bisschen eine Baustelle.
Gibt es dann auch neue Ideen? Gibt es Start-ups in verschiedenen Branchen?
Ja, die Start-up-Szene, die ist ziemlich groß, vor allem im Norden, in Porto. Das ist so die Start-up-Area. Da geht es vor allem dann um Branchen, die so, ja, so Software-Entwicklung, App-Entwicklung, die sind recht stark. Wir haben zum Beispiel vor kurzem ein Start-up in Porto besucht, das neue Marketing- und PR-Strategien für kleine Unternehmen entwickeln wollte und damit auch ganz erfolgreich war. Und offenbar gab es nicht so viele Konkurrenten auf dem Markt. Und deshalb kamen auch große Firmen an und haben gesagt, hey, macht uns doch mal etwas Schönes in Sachen Marketing. Also Werbe, PR, das läuft sehr gut. Und alles rund um Apps und Softwarelösungen, da sind die Startups groß.
Das Bild, Oliver, das du jetzt gezeichnet hast von Portugal, das klingt jetzt, ehrlich gesagt, relativ positiv, auch mit diesem Rückholprogramm, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht so wahnsinnig angenommen wird. Würdest du sagen, man hat mittlerweile gute Perspektiven in diesem Land?
Also ich würde sagen, das hängt weiter sehr davon ab, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, weil die portugiesische Wirtschaft eben so stark davon abhängig ist. Und für das nächste Jahr sagen ja schon viele Experten eine Delle der weltweiten Konjunktur voraus. Das würde auch Portugal wieder zurückwerfen, wenn es wirklich so käme. Aber wenn die Wirtschaft einigermaßen stabil bleiben sollte, dann glaube ich, dass der Prozess, Portugal wieder fit zu bekommen, ganz gut vorangeht und dass Portugal auf einem guten Weg ist.
Morgen wird erstmal gewählt, ein neues Parlament in Portugal. Wir haben heute deshalb ein bisschen ausführlicher über Portugal gesprochen mit unserem Korrespondent für diese Region, mit Oliver Neuroth. Oliver, ganz lieben Dank fürs Gespräch und einen guten Wahlsonntag dir.
Danke, bis dann.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.